WDR 5 Radio zum Mitnehmen.
Mit Thomas Koch, ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen, an dem der WikiLeaks-Gründer Julian Assange sich auf einen ungewöhnlichen Auftritt, man könnte auch sagen auf eine Pressekonferenz vorbereitet. Um 10 Uhr wird er sich auf der internationalen Funkausstellung in Berlin zu Wort melden, per Videokonferenz, denn wegen ungeklärter Vergewaltigungsvorwürfe sitzt er mit elektronischer Fußfessel immer noch in Großbritannien. Es geht um sein WikiLeaks, bis vor kurzem noch der gefeierte Held der Internetdemokratie. Durch Veröffentlichung von geheimen und brisanten Unterlagen wurde WikiLeaks ja ein neuer Global Player in der Welt der Nachrichten und Meinungen, ein Whistleblower, so der neue Begriff, der für die Warnfunktion von WikiLeaks und anderen steht. Jetzt ist WikiLeaks Opfer eines eigenen Datenlecks geworden. Über 250.000 US-Botschaftsdepeschen waren im Internet aufgetaucht. Informanten, denen man Schutz zugesichert hatte, wurden publik und schweben jetzt in Gefahr. Für die Idee und den Anspruch von WikiLeaks war das laut gestriger Spiegelausgabe die Kernschmelze. Gleich spricht Julian Assange auf der IFA. Jetzt geht es im WDR-5-Tagesgespräch um Ihre Meinung. Welche Bedeutung haben diese sogenannten Whistleblower für Ihr Meinungsbild? Wie groß ist Ihr Vertrauen in die offenen, unzensierten, ungefilterten Informationsquellen, die das Internet hervorgebracht hat? Liefert das Internet für Sie noch so etwas wie den Traum von einer demokratischen digitalen Öffentlichkeit, die ein wichtiges Gegengewicht zu den klassischen Medien darstellt? 0800 5678 555 ist die Nummer, wenn Sie mitmachen, mitdiskutieren möchten mit unserem heutigen Gast. Das ist Linus Neumann. Er ist Autor bei dem Blog netzpolitik.org und im Verein Digitale Gesellschaft aktiv. 0800 5678 555 per Telefon oder Sie schreiben Ihren Kommentar zu diesem Thema in unser Gästebuch auf wdr5.de. Es ging Julian Assange bei der Gründung von WikiLeaks darum, einen Stern am Firmament der Menschheit zu platzieren. Ja, um große Worte ist und war der Mann nicht verlegen. Der Stern ist derzeit im Niedergang begriffen, nachdem ein Datenleck bei WikiLeaks dazu führte, dass Namen von Informanten publik wurden. Viele verbinden mit WikiLeaks ja den Traum von einer demokratischen digitalen Öffentlichkeit im Netz, ein Gegengewicht zu den klassischen Medien. Ist dieser Traum jetzt beschädigt oder vielleicht sogar zu Ende ausgeträumt? Welche Bedeutung und welche Zukunft haben die sogenannten Whistleblower für Sie und Ihr Meinungsbild? Darum geht es jetzt im WDR-5-Tagesgespräch. 0800 5678 555 ist die Nummer, wenn Sie mitmachen, mitdiskutieren möchten, auch mit unserem heutigen Gast. Das ist Linus Neumann. Er ist Mitglied im Verein Digitale Gesellschaft und Autor beim deutschsprachigen Blog netzpolitik.org. Guten Morgen nach Berlin, Linus Neumann.
Schönen guten Morgen.
Wie blicken Sie auf das, was da gleich auf der IFA passiert, wenn Julian Assange sich aus Großbritannien per Videokonferenz zu Wort melden wird?
Ich bin mal sehr gespannt, was er bei dieser Gelegenheit sagen wird. Ich habe so ein bisschen den Verdacht, dass es sich um eine aufgezeichnete Wortmeldung handeln wird, die da irgendwie vom Band abgespielt wird. Ich habe dann jetzt nicht so große Erwartungen.
Aber es soll doch sogar noch diskutiert werden mit Melinda Crane, die Journalistin, hier auch in Deutschland bekannt.
Ja, also wir werden mal sehen. Ich denke, dass Julian Assange da entsprechend weiß, mit welchem Thema er da konfrontiert werden könnte und zusehen wird, dass das nicht irgendwie zu einem großen Debakel wird, weil WikiLeaks durchaus darauf achtet, dass die Informationspolitik in diesem Debakel, was da jetzt in der letzten Woche sich entfaltet hat, durchaus sehr vorsichtig und sehr strategisch bedacht stattfindet.
Sie sind ja selbst aktiv Mitglied im Verein Digitale Gesellschaft. Oben auf der Internetseite von netzpolitik.org steht ganz groß weiß auf rot: Wir wollen eine offene und freie digitale Gesellschaft erhalten und mitgestalten. Was steht da für Sie jetzt in diesen Tagen auf dem Spiel? Was ist da auch durch WikiLeaks, wo es ja jetzt diese Probleme gegeben hat, auch immer in Verbindung mit dieser schillernden und durchaus ja fragwürdigen Figur von Julian Assange, so ein bisschen ins Wanken geraten aus Ihrer Sicht?
Ich sorge mich eigentlich nur um das Vertrauen, das potenzielle zukünftige Whistleblower verlieren könnten, zu Recht verlieren könnten, und um eine Stelle, an die sie sich in Zukunft wenden können. Also im Moment sieht es nicht danach aus, als könnte WikiLeaks nochmal ja zu diese Vertrauenswürdigkeit zurückerlangen, die dem Projekt lange Zeit zugeschrieben wurde. Man sieht, es war ein riesiger Amateurfehler. Also man müsste sich jetzt ernsthaft überlegen, ob man diesen Menschen nochmal etwas geben möchte, was einen selbst eventuell in den Knast oder große Schwierigkeiten bringen könnte. Und ich denke also, hauptsächlich sorge ich mich einfach um die Idee, weil es ist immer irgendwie klar war, dass WikiLeaks ein bisschen mehr Vertrauen entgegengebracht wird, als sie sich bis dahin verdient hatten. Und
jetzt haben sie es verspielt. Können Sie diesen Amateurfehler, Sie haben es gerade, aus Ihrer Sicht ist das wahrscheinlich etwas, was einfach nicht passieren darf, aber viele wissen auch vielleicht noch gar nicht genau, was jetzt war. Können Sie es aus Ihrer Sicht nochmal erklären, was da passiert ist?
Um das kurz zu fassen, es ging darum, dass den Guardian-Journalisten natürlich zur Redigierung der Cables eine Version zukommen musste, die also vollständig ist, und diese Übertragung, dafür hat Assange gewählt, diese Cables verschlüsselt.
Geheimdienst-Depeschen.
Die US-Geheimdienst-Depeschen-Cables auf den WikiLeaks-Server zu legen, aber verschlüsselt, was also völlig in Ordnung ist, weil eine verschlüsselte Datei für jeden wertlos ist, der kein Passwort dazu hat. Hat das Passwort auf anderem Wege an die Guardian-Journalisten übermittelt. Die haben sich die Datei heruntergeladen und sie entschlüsselt. Wunderbar, kann man so machen. Danach hätte Julian Assange die Datei einfach aus Sicherheitsgründen mal von dem Server löschen können. Das wäre nicht blöd gewesen, weil sie ja übertragen war in dem Moment. Und ich denke, der Riesenfehler war dann, dass David Lay, der Guardian-Journalist, der wie viele andere Journalisten, die mit WikiLeaks zusammengearbeitet haben, der Versuchung nicht widerstehen konnte, ein Buch darüber zu schreiben, dann einem Kapitel als Überschrift dieses Passwort gegeben hat, welches Julian Assange ihm gegeben hatte. In der Zwischenzeit war aber diese Datei, obwohl sie verschlüsselt war, durch diverse Rettungsmaßnahmen des WikiLeaks-Servers, der auf verschiedene andere Server gelegt werden sollte, in Umlauf geraten, sodass wir seit Februar diesen Jahres die Situation hatten, dass ein Mensch, der sich länger mit WikiLeaks befasst hat und deren Angebote heruntergeladen hat, nur mal eins und eins zusammenzählen musste. Und die Information habe ich zumindest, dass das schon vor einigen Monaten auch Menschen getan haben. Allerdings habe ich ihr damals dieser Information keinen Glauben geschenkt.
Weil es so unglaublich ist aus Ihrer Sicht, dass jemand so leichtsinnig damit umgeht. Und nun stehen die Informanten auch in der Öffentlichkeit. Und es ist diese große Erschütterung zu erleben. Und es ist natürlich auch zu erleben, wie nah Eitelkeit und Anspruch der Beteiligten auch beieinander liegen.
Auf jeden Fall. Wobei ich denke, dass, also zwei Punkte sind dazu zu sagen. Selbstverständlich hat Julian Assange mit diesem Projekt eindeutig Geschichte geschrieben und nicht nur Landesgeschichte, sondern Menschheitsgeschichte. Insofern denke ich, ist der Mensch nicht dagegen geschützt, in so einer Situation irgendwann auch einmal zu sagen, ja, übrigens war ich.
Ja.
Und zu der Sache mit den Informanten, weil das im Moment so ein bisschen durcheinander gerät. Also im Falle der Informanten, die jetzt da in Schwierigkeiten sind, das sind ja Informanten der US-Regierung und nicht unbedingt Informanten von WikiLeaks selber. Der Informant von WikiLeaks, dem von der US-Regierung vorgeworfen wird, diese Depeschen an WikiLeaks übergeben zu haben, Bradley Manning, ist ja schon längst in Haft. Allerdings durch ein anderes Problem, und das ist auch unklar, ich bleibe auch dabei, dass es mutmaßlich ist, aber wenn wir jetzt sagen, Informanten sind in Gefahr, dann sind es Informanten der US-Regierung und nicht Informanten von WikiLeaks.
Erklärt uns Linus Neumann, Mitglied im Verein Digitale Gesellschaft, zu Gast im WDR5-Tagesgespräch heute Morgen. 0800 5678 3x5, die Nummer, unter der Sie mitdiskutieren können. Eberhard Kunze aus Düsseldorf will das tun. Guten Morgen, Herr Kunze, ich grüße Sie.
Ja, ich grüße Sie auch. Grüße in die Runde. Ich kann also die hehren Worte Ihres Studiogastes über Herrn Assange nicht teilen. Assange war für mich von Anfang an ein Symbol für Verrat, Illoyalität und Denunziantentum. Wenn ich von einer ungesetzlichen Sache erfahre, dann muss ich mich eigentlich an die Justiz wenden. Ich kann auch einen vertrauenswürdigen Journalisten kontaktieren. Und sowohl die Justiz als auch der Journalismus sollte ja eigentlich aus integren und verantwortungsvollen Leuten bestehen. Und gleichzeitig muss ich mir natürlich auch dabei überlegen, was denn dieses ja Heckenschützentum, muss man ja das Whistleblower eigentlich nennen, Heckenschützen, was dieses Heckenschützentum für mich persönlich für Konsequenzen haben könnte. Und das ist eine gewisse Bremse, dass also nicht wegen jedem Pipifax oder jeder persönlichen Animosität da irgendwie lautes Geschrei erhoben wird. Und ich meine, dass sowohl die Justiz als auch der Journalismus eigentlich durch das Beispiel von Assange angeregt werden sollten, mal darüber nachzudenken, wie denn Ihre Position in solchen Fällen ist und ob Sie da nicht ein bisschen zu unbeweglich sind.
Also der Mann hat durchaus auf ein Problem aufmerksam gemacht aus Ihrer Sicht, aber als Modell für eine neue Sparte von Informationspolitik, Informationsfluss, würden Sie sagen, kann das nicht stehen?
Wir sehen ja jetzt, dass offensichtlich Assange durch absolut nichts zu irgendwas qualifiziert ist. Er ist ein Deckungsgeber für Heckenschützen und da ist in keinem Bereich irgendeine Verantwortlichkeit zu sehen.
Dann übergebe ich das Wort an Linus Neumann, den ich schon auf dem Kopfhörer schwer atmend hier vernehme. Herr Neumann, ja.
Sie haben gerade gesagt, dass Sie also als Ziel für einen Geheimnisverräter, Sie haben das jetzt Geheimnisverräter genannt, oder angedeutet, dass Sie das so darüber denken, ein vertrauenswürdiger Journalist in Frage käme. Ich denke, dass Julian Assange sich als genau ein solcher sehen würde, der im Prinzip den journalistischen Standard noch dadurch überbieten möchte, dass er die Quelle, die ihm gegeben wurde, nach aller Möglichkeit mit dazu liefert. Wenn Sie sich über lautes Geschrei der Medien echauffieren, ja, das tue ich auch, allerdings wirklich nicht nur im Zusammenhang mit WikiLeaks, sondern auch mit allen möglichen anderen Themen. Was man also vielleicht auch nicht vergessen sollte, ist, dass dieses Denunziantentum ja in der Regel, also wir haben ja, es geht ja nicht nur um diese Diplomatendepeschen, die veröffentlicht wurden. Ja, WikiLeaks hat auch sehr große andere Korruptionsskandale in anderen Ländern aufgelöst und da durchaus Effekte gehabt, die zum Wohle ja der Menschen waren.
Also haben Sie noch ein Beispiel, wo man aus Ihrer Sicht sagen kann, das hätte der klassische Journalismus so nicht hinbekommen?
Man hätte das sicherlich alles auch irgendwie hinbekommen. Ich denke, dass das Entscheidende ist dieser neue Ansatz, dass WikiLeaks oder Julian Assange betont immer, dass er sich nur der Quelle verpflichtet fühlt und dem Wunsch der Quelle Folge leistet. Und dieser Wunsch ist, diese Dokumente zur Veröffentlichung zu bringen und ihnen zu größtmöglicher öffentlicher Wirksamkeit zu verhelfen.
Ebert Kunze, noch ein Satz von Ihnen, wenn Sie möchten?
Ja, was Ihr Studiogast zuletzt gesagt hatte, stellt aber keinen Unterschied zu einem verantwortungsbewussten Journalisten dar. Und ich bin eigentlich der Meinung, dass sich jeder, der irgendwie dazu Lust hat, das Recht herausnehmen könnte, Assange zu spielen. Er kann einen Server im Internet aufsetzen und kann also da das so machen. Das kann nur ins Unglück führen.
Moment, ich denke, das finde ich einen wichtigen Punkt. Es geht genau darum, dass das jeder machen kann. Das ist auch absolut richtig. Das kann auch jeder. Das ist keine große Hexerei, was da betrieben wurde. Und was wir ja dann, genau wie in der Medienlandschaft, am Ende wieder haben, ist, dass wir überlegen müssen, wem wir vertrauen. Einmal als diejenigen, die sich überlegen, wir möchten da etwas einschicken. Andererseits als diejenigen, die den veröffentlichten Dokumenten, von denen ja immer erst zu prüfen ist, ob sie überhaupt echt sind, empfangen und bewerten sollen. Deswegen denke ich, dass...
Da steckt ja schon eine weitere Lüge von Assange, dass er sich als vertrauenswürdig anpreist, aber überhaupt nicht in der Lage ist, dieses Versprechen einzuhalten.
Also Ihr Vertrauen hat er nicht, Ebert Kunze, und damit können wir auch ein Beispiel liefern, dass letztendlich wir da auch wahrscheinlich alle herausgefordert sind, in dieser Nachrichtenflut genau diese Entscheidung auch zu treffen, was das Leben nicht unbedingt leichter macht, gebe ich zu. Auch hier im WDR 5 Tagesgespräch unter 0800 5678 dreimal die 5. Ebert Kunze, danke für Ihren Anruf. Und wir sind bei Jonas Ansorge, der 13 Jahre alt ist und uns aus Köln anruft. Guten
Hallo.
Morgen, Jonas. Morgen.
Wir haben uns in der Klasse darüber unterhalten. Und ich wollte fragen, was das denn für Auswirkungen auf uns Menschen hat, wenn es diese Seiten nicht mehr geben würde.
Die Frage geht an Linus Neumann, ne?
Ja.
Ja. Wäre unser Leben ärmer, Herr Neumann?
Also meiner Ansicht nach auf jeden Fall. Ich kann dich aber, glaube ich, beruhigen, weil ich denke, dass diese Idee nicht mehr aus der Welt zu kriegen ist. Es wird also früher oder später, ich meine, wir sitzen jetzt eigentlich alle etwas ungläubig davor und sehen ja, dass es seit, es müsste jetzt ungefähr ein Jahr sein, kein ernstzunehmendes System mehr gibt für Whistleblower, um da Dateien einzureichen. Weil Daniel Domscheit-Berg, der WikiLeaks-Aussteiger, mit OpenLeaks immer noch auf sich warten lässt und weil WikiLeaks ja bereits seit einiger Zeit nicht mehr Dokumente entgegennimmt. Aber wie ich gerade schon sagte, so etwas zu bauen ist jetzt nicht so große Hexerei. Und es gibt natürlich auch schon immer den braunen Briefumschlag, den man irgendwo hinschicken kann. Insofern denke ich, dass die Überlegung, dass es das irgendwann einmal nicht mehr geben könnte, relativ unrealistisch ist, weil irgendjemand es immer machen wird. Diese Idee ist jetzt da und die kriegen wir auch nicht mehr weg.
Jonas, wie habt ihr das diskutiert in der Klasse bei euch?
Also das war ja, als die Dokumente alle veröffentlicht wurden, da war das auch Thema bei uns in der Schule und da haben wir uns mit unserem Politiklehrer darüber unterhalten und diskutiert, ob das richtig ist und so.
Und seid ihr zu einem Ergebnis gekommen?
Ja, dass es auch in gewisser Hinsicht wichtig ist, weil man weiß ja nicht, was zum Beispiel für geheime Dokumente zum Beispiel in Amerika laufen, wenn da irgendwelche großen Deals geschlossen werden, wo die Leute gar nicht mit zufrieden sind.
Also, dass man da was erfährt, wo sonst so der Deckel drauf wäre.
Genau.
Ja, das ist heute dein letzter Ferientag, oder?
Mhm.
Dann gehen wir noch ein bisschen spielen, Mensch. Ne? Aber schön, dass du da warst.
Okay.
Jonas Ansorge im WDR-5-Tagesgespräch. Jetzt Eleonora Schneider. Guten Morgen, Frau Schneider.
Guten Morgen. Als ich das erste Mal von Julian Assange hörte, habe ich gedacht, Donnerwetter, der traut sich was. Der ist ja tollkühn. Da kann man ja drauf warten, bis der das mit den Geheimdiensten zu tun kriegt. Und ich glaube, an dem Punkt sind wir auch. Meine Frage, die geht dahin, wer sind eigentlich die Leute, die... Und welchen Geheimdiensten tragen Sie Informationen zu? Wenn ein großer Teil dieser Leute oder der größte Teil, um die es jetzt geht, die angeblich gefährdet sind, Zuträger der CIA sind, dann denke ich mir, dann ist das ein Kollateralschaden, über den man nur die Schultern zucken kann. Was die CIA in der Welt angerichtet hat, das werden wir hoffentlich nachher um 10 Uhr hören, wenn es um Chile geht.
Um den 11. September in Chile, den wir gleich im Programm haben. Ja, ähnlich äußert sich Martin Schulz im Internet. Der schreibt hier in unser Gästebuch, irgendeinen Schutz dieser grausamen Geheimdienstverbrecher oder ihrer Informanten zu betreiben, halte ich nicht für die Aufgabe von WikiLeaks, sondern es ist die ständige Veröffentlichung dieser mörderischen Schweinereien immer wieder. Das ist das, was Sie auch meinen.
Das ist meine Information bis jetzt. Ich konnte noch nie verstehen, dass das angeblich so ein moralischer Fauxpas ist, solche Leute ans Messer zu liefern. Wer mit der CIA sich einlässt, der kriegt Geld dafür, denke ich mal.
Und das mit dem Messer ist dann aber vielleicht auch durchaus wörtlich zu nehmen? Also würden Sie so weit gehen, dass da jetzt schon Menschen in Lebensgefahr geraten eventuell?
Ja, weil die CIA hat ja, denke ich mal, jetzt zum ersten Mal einen ernstzunehmenden Gegner bekommen, nämlich die Öffentlichkeit.
Linus Neumann, sehen Sie das auch so?
Also wir haben da natürlich, das ist richtig, irgendwie eine ethische Abwägung. Und diese ethische Abwägung haben ja diese Informanten für sich irgendwann auch getroffen. Und denen war ja auch klar, wenn sie damit irgendwelchen Verrat begehen, der sie in Lebensgefahr bringen kann, dann war ihnen ja auch klar, dass das nicht nur durch WikiLeaks so herauskommen könnte. Aber wir haben natürlich, es ist eine ethische Abwägung und damit haben wir natürlich sowieso das Problem, dass wir da nicht zu einer Einigkeit kommen. Ich denke allerdings, dass es in dem Fall eigentlich auch ein bisschen müßig ist, das überhaupt noch ethisch zu bewerten, weil diese Dinger sind veröffentlicht, sie werden genutzt und da können wir jetzt Schuld suchen, bei wem wir wollen. Mit der Tatsache müssen wir umgehen. Man darf natürlich nur nicht, wenn man sich jetzt so darüber freut, dass irgendwie diese CIA böse ist und die Informanten auch, wobei da so viele CIA-Sachen nicht unbedingt drinstehen, es handelt sich ja um Diplomatendepeschen. Aber wenn man sagt, also man freut sich darüber, dass die USA und ihre Informanten diesen Schaden genommen haben, dann darf man nicht vergessen, dass irgendwo auf der Welt auch Leute sitzen, die genau das Gleiche über vielleicht Gruppierungen oder Personen mit ihrer oder unserer politischen Gesinnung denken. Also da muss man einfach sich, glaube ich, an diese neue Welt gewöhnen, in der Geheimnisse eventuell nicht mehr sicher sind.
Mir fällt gerade ein, am Samstag war eine große Demonstration in Dortmund gegen Aufmarsch von Neonazis. Mhm. Und da sind Neonazis oder Sympathisanten von denen rumgelaufen und haben die Gegendemonstranten fotografiert. Und da hat man sich natürlich schon die Frage gestellt, hoppla, sind meine Bilder gleich im Nazi-WikiLeaks zu sehen, im Netz? Und was heißt das für mich? Das ist die Medaille ja mal eben umgedreht, Eleonore Schneider. Ist das was, was Sie dann sagen würden, das gehört genauso dazu?
Ich denke, das kalkulieren diese Menschen, die Gegendemonstranten, ein. Die machen das nämlich schon eine ganze Weile und ich denke, dann ist man schon informiert, was da passieren kann.
Mhm. Also wir kriegen den Geist auf jeden Fall nicht mehr in die Flasche, Linus Neumann. Das ist das, was Sie sagen und was auch letztendlich die Herausforderung ist, wenn es darum geht, das in irgendeiner Form zu gestalten. Lässt sich das denn, Sie sind jetzt nicht derjenige, der nach Gesetzen ruft, wenn Sie auf diese Nachrichtenphänomene gucken, oder?
Sie meinen mich?
Ja.
Bin ich vielleicht tatsächlich nicht so wirklich, weil ich beteilige mich an diesen ethischen Debatten. Ich denke, dass WikiLeaks ja ohnehin jenseits von Gesetzen steht und einfach eine, ja, wie man immer so schön sagt, radikale Transparenz fordert. Insofern würde ich eher darauf ansprechen, was die Hörerin
Frau Schneider, ja.
Frau Eleonore Schneider gerade sagte. Da ist natürlich, gehört eine Menge Mut zu und der Mann macht sich eine Menge Feinde.
Mhm.
Und entsprechend gibt es ja auch die großen Verschwörungstheorien, die ja auch, naja, zumindest einige Anhaltspunkte zumindest für sich behaupten können, dass es nicht unbedingt ein Zufall ist, dass Julian Assange jetzt gerade seit vielen, also wie lange ist das denn? Jetzt auch schon wieder ein Dreivierteljahr, da irgendwie in diese Sexualitätssache irgendwie verstrickt ist und mit solchen Vorwürfen konfrontiert ist. Da gibt es also eine ganze Menge Menschen, die das also alles für ein abgekartetes Spiel halten, um ihn genau in dieser Öffentlichkeit, für die er kämpft, wieder zu demontieren und zu diskreditieren.
Frau Schneider, ist das die gleiche Unschuldsvermutung in diesem Fall, die Sie Dominik Strauß-Kahn zugestanden haben oder hätten?
So einen ähnlichen Hintergrund hatte ich auch vermutet, denn was sich auszahlt, für welche Seite, kann man sich ausrechnen. Und für mich besteht tatsächlich das, was der Studiogast vorhin sagte, die Aufgabe darin, mich zu fragen, auf welcher Seite stehe ich? In wen habe ich Vertrauen? Wen würde ich stützen? Und das ist natürlich eine Herausforderung für alle Menschen, die jetzt Informationen über diesen Fall erhalten.
Mhm. Ich möchte aber noch ganz kurz davor warnen, diese Abwägung, die können wir aber nicht treffen im Fall dieser schwedischen Vorwürfe, die da erhoben werden. Also die müssen einfach unabhängig von WikiLeaks da geklärt werden. Also ich bin immer sehr vorsichtig, das überhaupt zu mischen. Ja, wenn der Mensch diese oder jene Tat begangen hat, hat das mit der anderen nichts zu tun und da möchte ich auch nichts gegeneinander aufwägen.
Sagt Linus Neumann und erinnert uns daran, dass wir das trennen sollten. Aber in der Wahrnehmung ist es natürlich eng beieinander und das andere Beispiel mit Strauß-Kahn lag jetzt hier so verlockend bei mir auf dem Tisch. Insofern haben wir den kleinen Schlenker uns gegönnt. Dankeschön, Frau Schneider, dass Sie dabei waren im WDR 5 Tagesgespräch 0800 567 83 mal die 5. Guten Morgen, André Stein.
Ja, schönen guten Morgen.
Herr Stein.
Ich wollte eigentlich nur einen Begriff nochmal klarstellen. Denunzianten sind meines Erachtens Leute, die den Mächtigen Informationen an die Hand geben, um Strafe auszuüben. Und weil, wenn man Assange alles vorwerfen kann, dann bestimmt kein Denunziantentum.
Ja?
Denunzianten und Verräter ist schon ein bisschen was Unterschiedliches.
Absolut
richtig. Denunzianten haben dafür gesorgt, dass Leute in Lager gewandert sind und so weiter, damit sie da in ihrer Gemeinde besser dastanden.
Also,
und den Denunzianten jetzt hier, diesen Begriff hier so reinzubringen, finde ich nicht gut.
Sie schlagen die Brücke zu unserem ersten Anrufer damit.
Das wollte ich so getan haben. Da habe ich gewählt, ja.
Okay, das ist auch der Sinn dieser Sendung, dass Sie da herausgefordert werden. Also sind Sie jetzt auch in der Einschätzung von WikiLeaks trotz der Probleme, die es da jetzt gibt, immer noch erstmal auf der positiven Seite in der Betrachtung?
Auf jeden Fall. Ich halte das für eine total wichtige Sache. Geheimnisse sind für mich eine Sache, die nicht positiv besetzt sind. Sagen wir es einfach so.
Wie hat das Ihr Meinungsbild jetzt im vergangenen Jahr verändert? Können Sie das schon an einigen
Sachen
festmachen?
Mein Meinungsbild dazu, dass Geheimnisse Mist sind, hat sich dadurch überhaupt nicht verändert.
Ja, aber wo hat WikiLeaks Ihnen dann auch das Vertrauen eingespielt? Mit welchen Veröffentlichungen? Was war das?
Das Vertrauen von WikiLeaks ist bei mir einfach da gelandet, weil es eine große Plattform gibt, in die viel eingespeist wird. Und weil viele Leute die Möglichkeit haben, da endlich mal ihr Herz zu erleichtern. Ja? Und den Weg gehen zu können, nicht mehr mit Geheimnissen alleine leben zu müssen. Wer mit Geheimnissen alleine leben muss, ist ein armes Schwein.
An dieser Stelle können wir auch sagen, dass Linus Neumann auch Psychologe ist. Das ist ja, wenn wir jetzt diesen Schlenker machen hier mit André Stein, dass wir uns mal in die Situation von dem Menschen versetzen, der etwas weiß, was ihn belastet, ist WikiLeaks da tatsächlich sowas wie ein, ja, ich will nicht digitaler Beichtstuhl sagen, den wir haben, aber so die Möglichkeit, da etwas loszuwerden?
Ja, absolut. Also ich wollte nur ganz kurz sagen, dass ich absolut zustimme mit dem Begriff Denunziant, was der Anrufer da gerade dazu gesagt hat. WikiLeaks nimmt ja diesen Begriff des Whistleblowers, der sich ja inzwischen in Deutschland auch dafür etabliert hat. Also eine Person, die in geheime Vorgänge eingeweiht ist oder mit ihnen betraut ist und aus Gewissensschwierigkeiten, diese dann sabotieren möchte oder an die Öffentlichkeit bringen möchte, weil sie sagt, hier geht etwas schief, das muss ich publik machen, um damit das Ruder herumzureißen. Selbstverständlich ist das spielt da auf jeden Fall auch das Gewissen eine Frage, wahrscheinlich nur. Man könnte sich die Frage stellen, ob vielleicht bei dem Bradley Manning, der ja beschuldigt wird, diese 250.000 Diplomaten-Depeschen zu veröffentlichen, der wird die nicht alle gelesen haben. Man könnte da also durchaus noch eine etwas andere Motivation unterstellen als, sag ich mal, klassisches Whistleblowing. Also er wird ja sicherlich auch mit dem Vorwurf des Hochverrats konfrontiert werden. Also die Einschätzung des Geheimnisses ist natürlich immer so, ich finde ein Geheimnis meistens dann schlecht, wenn es ein anderer vor mir hat und häufiger mal ganz gut, wenn ich es vor jemand anderem habe. Und genau in dieser Abwägung, dass man dann irgendwann überlegen muss, was ist jetzt das moralisch höhere Gut, diese Abwägung können ja eigentlich nur die Whistleblower treffen, die also eine andere moralische Überzeugung haben, als in der Organisation, in der sie sich befinden, sei es die US-Regierung, sei es das Bankhaus Julius Baer, gefragt ist. Und das sind die Menschen, die das überhaupt entscheiden können.
Und dazu gehören dann heute auch Soldaten, die bei ihren Einsätzen ihre Smartphones dabei haben, mit denen sie Filme machen können, mit denen sie Dokumente aufzeichnen können, die sie sehr, sehr schnell veröffentlichen können. Und das ist natürlich auch eine Situation für die, die früher die Geheimnisse, ja, den Deckel auf den Geheimnissen draufgehalten haben, die feststellen, dass es gar keinen Deckel mehr gibt, der groß genug ist, um das alles tatsächlich unter Kontrolle zu halten. Das ist die Situation, in der wir leben. Für André Stein, der uns angerufen hat, ist das eine gute Zeit, die dann auch mit WikiLeaks verbunden ist. Dankeschön dafür und guten Morgen, Stefan Instenberg in Düsseldorf. Herr Instenberg.
Ja, schönen guten Morgen, Herr Koch. Guten Morgen, Herr Neumann. Ich beschäftige mich sozusagen von Berufswegen her mit Informationstechnologie. Ich bin IT-Berater und ich bin vorhin darüber gestolpert, dass der Herr Neumann gesagt hat, dass die Daten verschlüsselt auf dem Server waren und für jeden, der den Schlüssel nicht hat, unbrauchbar seien. Das ist faktisch erstmal falsch. Es ist immer eine Frage des Schlüssels, es ist eine Frage der Technologie, die dahinter steckt. Und was ganz wichtig ist und oft vergessen wird, es ist nur eine Momentaufnahme. Selbst wenn es heute mit normalen PC-Möglichkeiten nicht möglich ist, so ein Kennwort zu entschlüsseln, wenn es sehr stark gewählt ist, kann es durchaus sein, dass man in 10 Jahren das mit jedem im Kinderzimmer verfügbaren PC entschlüsseln kann, weil die Rechenleistung ständig zunimmt.
Ja, das ist in Ordnung. Von mir aus in 10 Jahren, denke ich, spielt das sowieso keine großartige Rolle mehr in dem Falle.
Nein, aber bei diesem Passwort zum Beispiel, was gewählt wurde in der Länge, ist es auch heute schon möglich. Es ist also keine absolute Sicherheit. Und da komme ich zu einem Punkt, den ich für den Kern des Problems halte. Die Menschheit hat überhaupt noch gar keinen Zugang zu dieser Technologie, zu den Möglichkeiten. Da tut sich einfach noch eine 4. Dimension auf, die uns in der Regel nicht vertraut ist. Und das betrifft genauso Unternehmensvorstände wie Politiker, wie Sicherheitsbehörden, Polizei. Das ist durchgängig, macht auch vor Journalisten nicht Halt. Und ich glaube, da sollte man einfach viel mehr nochmal drüber nachdenken, was bedeutet Sicherheit und im Informationsbereich, im digitalen Zeitalter.
Da passt ganz gut eine neue Dimension. Passt ganz gut ein Eintrag aus unserem Gästebuch dazu von Harry. Er hat geschrieben, wer gedacht hatte, dass Geheimnisse im Internet Geheimnisse bleiben würden, der hat das Internet nicht wirklich verstanden. Dazu zählen alle digital angelegten Dokumente. Also, Herr Inzenberg, was heißt das denn für Sie? Sie sind ja nun auch Fachmann und müssen nicht hochbrisante Geheimdienstdokumente schützen, sondern wahrscheinlich Firmenunterlagen, Personalakten, all die Dinge, die wirklich nicht alle etwas angehen.
Ja, ich möchte es mal etwas verallgemeinern und ein bisschen auch einfacher darstellen. Ich glaube, Aufklärung ist ganz wesentlich. Ich habe ein Erlebnis und das möchte ich mal schildern. Das hat damit gar nichts zu tun, macht es aber vielleicht anschaulich. Ich war in Brasilien und habe gesehen, wie Menschen dort an einer Wassergrube ihre Autos, ihre Wäsche und ihre Babys wuschen. Und dass sie das gemacht haben, ist das Problem, dass sie nicht aufgeklärt sind darüber, dass dort Krankheiten entstehen können, wenn sie das so machen. Und genau diese Aufklärung fehlt ganz vielen Menschen heute im Informationszeitalter. Wir gehen alle mit digitalen Daten um, wir sind alle irgendwo registriert und tauschen E-Mails aus. Unsere Daten sind jederzeit mitprotokollierbar, ja, wenn man das mal so sieht. Die Daten sind allein dadurch, dass sie digital sind, sehr, sehr leicht zu vervielfältigen. Und diese Aufklärung darüber, das ist ein riesengroßes Thema, die kommt einfach zu kurz in unserer Gesellschaft. Wir arbeiten damit, aber wir wissen noch gar nicht, was alles da im Prinzip hintersteckt und wie es funktioniert.
Sagt uns ein IT-Berater im WDR 5 Tagesgespräch. Mit Blick auf die Uhr, gleich 3:03 möchte ich mich bei Ihnen verabschieden, Herr Inzenberg, und Thomas Söhr aus Dortmund begrüßen. Herr Söhr, ich grüße Sie.
Ja, guten Morgen, Herr Koch, guten Morgen. Ja, ich muss Wasser in den Wein gießen, das ist mir zu friedlich. Ich finde es im hohen Maße, ich sag's mal in der Kürze der Zeit, zynisch. Zynisch nämlich zu sagen, der Whistleblower hat die Verantwortung und wägt das ethisch ab, was er da tut. Letztlich hat diese Verantwortung, etwas zur Veröffentlichung trifft jeden. Jeden, der damit zu tun hat und natürlich auch die Plattformbetreiber. Ich finde es im hohen Maße zynisch, auch vorhin die Debatte. Wir hatten es selber ins Gespräch gebracht, Herr Koch, mit der Demonstration hier in Dortmund und den Fotos durch Nazis. Wenn ich mir vorstelle, wir haben die Situation in Dortmund, dass Familien hier aus einem Stadtteil bereits vertrieben wurden, weil ihr Sohn sich einfach an der Schule gegen Nazis engagiert hat. Die mussten umziehen, weil denen das Auto in Brand gesetzt wurde und so weiter. Ich finde es in einem hohen Maße, natürlich ist jeder verantwortlich für die Veröffentlichung. Und natürlich ist auch WikiLeaks dafür verantwortlich, wenn Menschen in China, die sich in ihrer Not oder wo auch immer, in Afghanistan oder wo auch immer in der Welt, an eine US-Botschaft gewandt haben, wenn denen jetzt irgendwas Schlimmes widerfährt, ja, wenn die umgebracht werden, wenn die gefoltert werden, wenn die Repression ausgesetzt wird, dann ist das eine Verantwortung, die auch die Veröffentlichung an dieser Plattform trifft. Und das kann man nicht weg. Leugnen.
Dann geben wir jetzt noch Linus Neumann die Chance dazu, was zu sagen.
Herr Neumann. Was machen wir? Wir können es ja, also natürlich ist das zynisch, aber was soll man machen? Es ist jetzt so, die Sachen sind da draußen. Wir können mit der Situation nicht mehr anders umgehen. Vielleicht noch ganz kurz dazu, seit bekannt ist, dass die Depeschen öffentlich sind oder in der Hand von WikiLeaks sind, ist die US-Regierung natürlich darum bemüht gewesen, ihre Informanten irgendwo in Sicherheit zu bringen. Also es wurde irgendwie sich darum gekümmert, bestimmte besonders gefährdete Personen irgendwie in Sicherheit zu bringen. Was das Brechen von Verschlüsselung angeht, was der Anrufer gerade davor gesagt hatte, möchte ich dazu sagen, dass man also sich bei Verschlüsselung selbstverständlich immer nur auf den aktuellen Stand verlassen kann, da Julian Assange aber ohnehin geplant hatte, irgendwann diese Cables sowieso komplett vollständig zu veröffentlichen, konnte ihm das, was irgendwie in 10 Jahren der Stand der Kryptologie ist, eigentlich egal sein. Wir haben ja auch die AES-verschlüsselte Datei von WikiLeaks immer noch, die hat meines Wissens bis jetzt auch noch keiner gebrochen, obwohl gerade in der Kryptanalyse das erste Problem bei dieser Verschlüsselung gefunden wurde.
Thomas, ein kurzer Satz noch von Ihnen, weil gleich die Nachrichten kommen.
Ja, das trifft meines Erachtens nicht den Kern. Die Verschlüsselung ist eine rein technische Frage. Nein, jeder trifft die Verantwortung, und das zu veröffentlichen oder nicht. Und da kann man sich nicht wegdrücken. Und
aber was machen wir mit den Leuten?
Jetzt ist es eh in der Welt. Entschuldigung, ich sag's mal so, das hört sich so ein bisschen danach an wie Adolf Eichmann, der sagt, naja, ich
das,
konnte ja gar nichts machen.
Das ist jetzt ein harter Punkt, den wir aber nicht mehr aufklären können.
Der musste noch kommen.
Da müssen Sie jetzt mit durch den Tag gehen, Linus Neumann, auch wenn ich den Vergleich hier nicht mit unterschreibe von dieser Stelle. Aber es ist Ihnen gelungen, da die Debatte nochmal etwas aufzufrischen am Ende. Das war das WDR-5-Tagesgespräch. Danke an alle, die dabei waren.
Informationen zu allen WDR-5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.